Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, wieder mit euch zusammen gemeinsam das Wort Gottes aufzuschlagen und darüber nachzusinnen, was Gott in seinem Wort uns da hinterlassen hat. Lasst uns gemeinsam aufschlagen das Buch Daniel und zunächst den Predigttext lesen, das Kapitel 9. Und wir lesen heute Vers 1 bis 19. Das ist die Seite 985 in der Gemeindebibel, Daniel 9, 1 bis 19. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, dem König über das Reich der Chaldäer, gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollenden sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu uns, zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns in unseren Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun Wirklichkeit an Jerusalem geschehen ist. Genauso wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen, wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht, dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Wegen, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk aus allen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Herr, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre und Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk benannt. Bitte noch kurz beten. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Gebet, das du uns in deinem Wort hinterlassen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Augen erleuchtest, damit wir verstehen, was die Wunder in deinem Gesetz sind. Zu deiner Ehre bitten wir. Amen. Ich möchte dir die Frage stellen, schau in die Tiefe deines Herzens und beantworte die Frage, wozu betest du, wenn du betest? Und wenn du betest, was ist Gebet eigentlich und welche Rolle spielt das Gebet in deinem persönlichen Leben? Gebet ist ein Thema, dem nicht so viel Aufmerksamkeit zugeteilt wird. Eins der verbreitetesten Gebetsformen ist ein abergläubisches Gebet. Dann, wenn ein Mensch sich fürchtet und glaubt, dass es irgendeine Kraft im Himmel gibt, die die Geschehnisse lenken kann auf dieser Erde, und wenn ich dann Angst habe und sage, oh, mir geht es gut, es ist alles gut, meinen Kindern geht es gut, ich habe ein schönes Haus, mein Auto ist nicht kaputt, es ist alles gut und jetzt möchte ich zu Gott beten, dass alles auch so bleibt. Und dann verwende ich das Gebet als eine Art magischer Code, um etwas vorzubeugen, was ich Angst habe, wenn es mir begegnet. Oder was auch dazugehört, ist ein Gebet, wenn ich mich in einer solchen Situation schon befinde und ich zu Gott schreie und sage, Herr, erlöse mich aus dieser Situation. Und ich verwende das Gebet auch in dem Sinne, dass dieses Gebet dann das lenkt, was ich möchte. Dass Gott das tut, was ich möchte. Oder die Menschen beten formell. Solche Gebete hören wir zumeist, wenn wir zu Tisch sitzen oder vor dem Schlafengehen oder morgens beim Aufstehen. Es sind Gebete, die immer die gleichen Wörter, immer den gleichen Wortschatz beinhalten. Manchmal beten Christen auch im Gottesdienst formell. Und wenn du einem Menschen zuhörst oder wenn du weißt, dieser Mensch wird jetzt beten, dann denkst du, ja, er wird jetzt dies und jenes beten und so kommt es auch. Es sind formelle Gebete, was hier die Gefahr ist, dass diese Gebete herzenslos einfach heruntergebetet werden, ohne das Anliegen wirklich vor Gott vom Herzen darzubringen. Es gibt auch eine andere Form des Gebets und die möchten wir heute anschauen. Es ist das Fürbittgebet. Wir als Gemeinde haben ja auch eine Gebetsliste, die wir jede Woche pflegen. Und nichts anderes tun wir, wenn wir eine Not aus dieser Gebetsliste in unserer Gebetszeit hervorbringen und Gott zu Gott flehen. Es ist ein Fürbittgebet. Aber wie sieht dein Fürbittgebet aus? Sehr oft enthält unser Fürbittgebet nur solche Bitten wie segne ihn, bewahre sie, mach sie gesund, hilf ihm und so weiter. Und wenn unsere Gebete sich nur mit dieser Not beschäftigen, so sind wir nach 3 Minuten fertig. Und dann kommen wir wieder in unser alltägliches Gebetsleben, was wir schon immer beten, zurück und bewegen uns im Kreis. Die Heilige Schrift gibt dem Gebet eine sehr große Bedeutung. Und ich glaube, keiner von hier würde es wagen zu sagen, dass das Gebet nicht wichtig ist für einen Christen. In Kolosser 4, Vers 2 sagt Paulus, seid ausdauernd im Gebet. Seid ausdauernd im Gebet. Und wenn ich jetzt sage, bitte streckt die Hände, die das Gebet nicht für wichtig erhalten, so wird, davon bin ich überzeugt, hier niemand seine Hand strecken. Jeder ist damit einverstanden, dass das Gebet ein wichtiger Teil eines Kindes Gottes ist. Und dennoch, warum ist es so, dass wir verstehen von einer Seite, dass das Gebet wichtig ist, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt unsere Beschäftigungen über den ganzen Tag aufschreiben am Abend, in Zeitabschnitten, als erstes schreiben wir das aus, was wir am meisten machen und als letztes das, was wir am wenigsten Zeit benötigen, so landet oft das Gebet ganz am Ende. Es gibt viele oder mehrere Ursachen, warum wir nicht beten oder nicht viel beten, aber es gibt zwei größere Ursachen. Zum einen ist es Unglaube. Ein Mensch, der sich ein Kind Gottes nennt, aber nicht betet, er zweifelt eigentlich daran, dass Gott Dinge in seinem Leben bewirken kann. Er zweifelt an der Macht und an der Stärke Gottes. Und zweitens ist es oft so, dass du nicht richtig weißt, wie man betet. Wenn du mal dich dazu entschließt, in dein Zimmer zu gehen, die Tür hinter dir zuzuschließen und zu beten, so bist du oft nach 5 Minuten fertig und du drehst dich im Kreis herum und du betest immer wieder das Gleiche. Und irgendwann wird es mühselig und du stehst auf, eigentlich gar nicht über das Gebet erfreut. Und der Grund ist hier, weil du einfach nicht richtig weißt, was du beten sollst. Deswegen haben die Jünger auch Jesus gefragt, lehre uns beten. Die Predigt oder das Thema über die Predigt habe ich überschrieben mit Gott hat versprochen, also bete. Es ist eine Aufforderung an uns alle und dies möchte ich in erster Linie an mich richten. Ich möchte mich nicht über euch stellen, weil ich genauso dazu gehöre, der dieses Thema sehr nötig im Leben hat. Ich möchte dir heute 6 praktische Dinge mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen sollen, das Gebetsleben, das du pflegst oder versuchst zu pflegen, zu verbessern. Und wir werden diese 6 praktische Dinge anhand des Gebets Daniels anschauen. Ganz kurz möchte ich aber zunächst den Kontext erläutern. Wir haben das letzte Mal in Kapitel 8 uns die 2 Tiere angeschaut. Ja, alle können sich vielleicht noch daran erinnern. Zum einen der Widder mit den 2 ungleichmäßig langen Hörnern und zum anderen der Ziegenbock, der den Widder dann herunterreißt und selbst an die Macht kommt. Das sind 2 Weltreiche und der Widder repräsentiert das Reich Mediens und Persiens, das das Reich Babylons ersetzt. Wir haben es in Kapitel 5 gelesen oder gesehen, als Belsazar, der Nachfolger von Nebukadnezar, es ist immer noch das Reich Babylons am Herrschen und er feiert ein Fest und fängt an, Götzen anzubeten, lässt die goldenen Gefäße, die für den Gottesdienst des Gottes Jahwes, des Gottes Israels zubereitet waren, holen und trinkt daraus Wein und betet Götzen an. Und plötzlich erscheint eine Hand an der Wand, die schreibt Mene, Mene, Tekel, Upersin. Und das ist die letzte Nacht, in der Belsazar, der König, lebt. Schon kommt Kyrus, der Machthaber, der nächste Machthaber, der das Reich Babylons in dieser Nacht völlig übernimmt. Und es beginnt das Medo-Persische Reich. Und genau in dieser Zeit wird Daniel, über ihn wird noch Gold geschüttet, weil er diese Schrift Mene Mene Tekel Upersin dem Belsazar gedeutet hat. Und jetzt kommt der andere König und nimmt die Weltherrschaft an sich. Und Daniel bleibt aber im Königspalast. Er bleibt als einer der führenden Personen auch in dem Weltreich Medo-Persiens. Und genau in dieser Zeit, es sind ungefähr 68 Jahre schon vergangen, seit Daniel in der Gefangenschaft sich befindet, nimmt er das Wort Gottes zur Hand, das Buch Jeremia, und liest das Kapitel 25, das, was wir heute in der Schriftlesung gehört haben. Und als er dieses Wort gelesen hat, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er liest über die Befreiung seines Volkes aus der 70-jährigen Gefangenschaft. Und er realisiert, dass die Zeit unmittelbar bevorsteht. Nur noch 2 Jahre, es kann sich nur noch um eine kurze Zeit handeln. Und dann wird Gott das tun, was er hier in seinem Wort sagt. Und aus dem Studium des Wortes Gottes des Daniels wird dieses wunderbare Gebet geboren, welches wir jetzt gelesen haben. Die erste praktische Anweisung, um dein Gebetsleben zu verbessern, lautet: Gründe dein Gebet auf dem Wort Gottes. Die Entstehung des Gebets, welches Daniel hier für uns aufgeschrieben hat, entstand aus dem Verständnis des Wortes Gottes. Daniel hat gelesen, Jeremia, wie Gott diese Verheißung gegeben hat, dass er eines Tages das Volk da retten wird von der Gefangenschaft. Und das nimmt Daniel als die Grundlage seines Gebets. Wenn wir nicht das Wort Gottes studieren, verstehen wir nicht die Pläne und Absichten Gottes. Und wenn wir nicht die Pläne und Absichten Gottes verstehen, dann wird unser ganzes Gebet in eine völlig andere Richtung laufen. Wir werden nicht biblisch beten. Vielleicht denkst du, welchen Sinn hat ein Gebet, welches eigentlich nur das wiederholt, was Gott sowieso schon versprochen hat? Denn Daniel hat ja nichts Neues gebetet. Er hat ja eigentlich das gebetet, was Gott schon seinem Volk verheißen hat, dass er es tun möchte. Nun, wenn Gott es schon verheißen hat, warum muss man dann beten? Und Daniel war von der Souveränität Gottes überzeugt. Das haben wir an vielen Stellen im Buch Daniel gesehen. Aber er glaubte, dass das, was Jeremia schrieb, das Wort Gottes war und es sich daher notwendigerweise erfüllen musste. Und das ist die typische Reaktion eines Kindes Gottes. Er liest das Wort Gottes, er liest eine Verheißung, die Gott versprochen hat zu erfüllen, und er fängt an zu beten und sagt: Herr, erfülle diese Verheißung. Das ist ein Gebet, welches auf die Grundlage des Wortes Gottes baut. Beachte, Daniel, bevor er überhaupt zu seiner Bitte kommt, die nennt er erst im letzten Vers, wo er sagt: Tu es, verstehst du? Er bittet Gott, es zu tun, was Gott sowieso schon verheißen hat. Gott hat versprochen, genau das bittet er. Wir sollen beten, nicht weil Gott unsere Gebete braucht, um sie auszuführen. Gott ist souverän, er schreibt die Geschichte. Und die Propheten sagen, Gott sagt durch die Propheten: Ich verkündige am Anfang, was das Ende ist. Gott braucht nicht unsere Gebete, damit er seinen Ratschluss erfüllt. Das Gebet ist nicht für Gott, sondern das Gebet ist für uns. Wir sollen im Gebet realisieren, dass Gott einen Plan hat, und unsere Herzen danach ausrichten und uns damit seinem Plan unterwerfen. Deswegen sollen wir auf der Grundlage der Verheißung Gottes beten. Wenn wir uns erinnern, in der Offenbarung, mit was endet die Offenbarung? Mit einem Gebet. Wie lautet das Gebet? Ja, Herr, komme. Was war vorher? Vorher hat Christus gesprochen. Er hat gesagt: Siehe, ich komme bald. Und als Antwort auf diese Verheißung betet Johannes: Ja, Herr, komme. Das ist ein biblisches Gebet. Ich habe in dem Handout noch einige weitere Bibelstellen betrachtet. Wir haben zu wenig Zeit, jetzt alle zu betrachten. Aber wenn wir gerade an Hesekiel 36 denken, wo Gott sagt: Und ich werde das steinerne Herz herausreißen und das fleischerne Herz hineinpflanzen. Und ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Satzungen wandeln. Das ist die Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Aber was sagt Gott später? Und ich werde mich deswegen von euch erbitten lassen, dass ich das tue. Ein Gebet ist dann ein Gebet, wenn es sich auf die Verheißung Gottes gründet. Ein Gebet wird geboren auf den Seiten des Wortes Gottes. John MacArthur sagt: Wenn ich mich hinsetze und das Wort Gottes studiere, finde ich es unmöglich, dass dies eine Einbahnstraße ist. Ich kann Gott nicht sprechen hören, ohne ihm im Gebet zu antworten. Die zweite praktische Anweisung lautet: Berufe dich auf den Willen Gottes. Berufe dich auf den Willen Gottes. Daniel verweist auf Jeremia, weil er hat ja gerade das Wort Gottes studiert. Er hat ja Jeremia 25 gelesen. Und dort hat er gelesen, dass der Wille Gottes es ist, das Volk aus der Gefangenschaft wieder zu befreien. Und das ist die Ursache oder das ist die Grundlage und auch die Berufung, die Daniel Gott gegenüber gibt. Ich berufe mich, Herr, auf deinen Willen. Du willst doch das Volk, unser Volk aus der Gefangenschaft erretten. Das ist ja dein Wille und deswegen tu es, Herr. Wie lehrte Jesus die Jünger zu beten? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das Gebet soll nicht die Meinung Gottes ändern. Wie schon gesagt, Gott ist souverän und er legt, er schreibt die Geschichte und er lässt die Geschichte nicht abändern, nur von einem Gebet. Aber Gott hat uns seinen Willen offenbart, wie er die Geschichte schreiben möchte. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir uns auf den Willen Gottes begründen. Solche Gebete erhört Gott. Es ist nicht immer einfach, sich auf den Willen Gottes zu begründen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir jetzt nicht genau wissen, warum schickt Gott uns solche Situationen, wo wir schwer es im Leben haben, wo wir leiden. Aber selbst dann, wenn wir das so menschlich sehen, Jesus betete ja auch nicht immer ganz streng gesagt nach dem Willen seines Vaters. Er betete auch einmal: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Obwohl es in diesem Moment der Wille des Menschen Jesus war, einfach weil er den Zorn Gottes nicht ertragen konnte, weil er sündlos war. Und dennoch gleichzeitig unterwirft er sich dem Willen Gottes und sagt: Aber nicht so wie ich will, sondern wie du willst. Oft beten wir, richten wir unsere Gebete zu Gott und sagen ihm das, was er tun soll, weil wir es wollen, dass er es so tut. Und wenn Gott anders handelt, dann fangen wir an, gegen Gott zornig zu sein. Wir sollen unsere Gebete auf der Grundlage und auf dem Willen Gottes stützen. In vielen Situationen kennst du den Willen Gottes nicht, aber es gibt Situationen, wo du den Willen Gottes kennst. Es steht immer wieder geschrieben in der Bibel, dass Gott will zum Beispiel, dass Menschen aller Arten gerettet werden. Und so kannst du beten: Herr, rette meinen Nachbarn, rette meinen Arbeitskollegen, rette diesen Menschen. Warum? Ich begründe mich auf die Verheißung in 1. Timotheus 2,4. Du willst, dass Menschen aus allen Bereichen gerettet werden. Und ich bete: Herr, rette ihn. Das ist ein biblisches Gebet. Genauso lesen wir auch in der Schrift, dass Gott will, dass wir voll mit dem Wort Gottes werden. Dass wir voll mit dem Wort Gottes werden, das lesen wir in Epheser 5, 17 bis 18. Und so können wir auch zu Gott um Erleuchtung, um Weisheit bitten, dass wir erschlossene Augen bekommen, sein Wort zu verstehen, sein Wort zu erkennen und danach zu handeln. In den Augenblicken, wo du nicht weißt, wie du beten sollst, haben wir ebenso einen Trost. In Römer Kapitel 8, wo Paulus sagt, dass der Geist Gottes sich für uns verwendet im Gebet, weil er erforscht die Tiefen Gottes und er weiß, was der Wille Gottes ist. Und selbst wenn du es in diesem Moment nicht weißt, was Gott da mit deinem Leben vorhat, so kannst du auch zu ihm beten. Es wird nicht falsch sein, wenn du auch darum betest, dass Gott dich aus dieser Situation errettet. Aber gleichzeitig tritt der Geist Gottes für dich ein und sagt: Nein, er braucht es. Rette ihn jetzt noch nicht. Zeige ihm, dass du gnädig bist. Zeige ihm, dass er schwach ist, so war es bei Paulus. Zeige ihm, dass seine Stärke erst in seiner Schwachheit geoffenbart werden wird. Die dritte praktische Anweisung, wie wir uns im Gebet üben dürfen, ist: bete leidenschaftlich. Wenn wir Vers 3 nochmal anschauen, in Kapitel 9, so lesen wir: und ich, Daniel spricht von sich, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten und Sacktuch und in der Asche. Das sind alles Ausdrücke eines leidenschaftlichen Gebets. Oft ist es so, erwische ich mich in meinem Leben, dass ich einfach zu Gott bete, für einen Menschen, für eine Person, und ich fülle einfach meine Lücken mit dem Gebet. Ich spüre kein Mitleid für die Person, für die ich gerade bete. Ich versetze mich nicht in die Lage der Person, die jetzt doch so sehr Gott braucht. Das ist ein totes Gebet, kann man sagen. Ein Gebet, welches nicht aus dem Herzen geschieht. Und Thomas Brooks sagte einmal, dass ein toter Mann kein Mann ist. Dass ein gemaltes Feuer kein Feuer ist und kaltes Gebet kein Gebet ist. In einem gemalten Feuer gibt es keine Hitze. Bei einem Toten gibt es kein Leben und bei einem kalten Gebet keine Allmacht, keine Hingabe und kein Segen. Kalte Gebete sind wie Pfeile ohne Köpfe, Schwerter ohne scharfe Kanten, Vögel ohne Flügel. Sie stechen nicht, sie schneiden nicht, sie fliegen nicht in den Himmel. Kalte Gebete frieren immer ein, noch bevor sie den Himmel erreichen. Daniel betete leidenschaftlich, und das machen diese Worte: er suchte Gott im Gebet. Er hielt Ausschau in seinem Gebet nach Gott. Das lesen wir auch bei Habakuk, das erste Kapitel. Er betet zu Gott, und Kapitel 2, jetzt achtet er, was macht jetzt Gott? Jetzt habe ich gebetet. Er hält Ausschau nach ihm. Er achtet auf das, was Gott tun möchte. Und dann hat Gott ihm auch auf eine wunderbare Art und Weise geantwortet. Manchmal muss man sagen: Daniel, wieso übertreibst du das so? Mach doch deine Asche da in deinen Beutel zurück. Was brauchst du noch? Asche auf dein Angesicht oder auf dein Haupt? Gott hat doch versprochen, dass er das tun möchte, und er wird es doch tun. Du bist doch derjenige, der an die Souveränität Gottes glaubt. Aber Daniel, er möchte sich mit der Bitte völlig identifizieren. Er möchte die Bitte seines Volkes zu seiner Bitte tun. Und das möchte er leidenschaftlich tun. Er möchte sein Gebet am Leben halten. Das heißt nicht für uns, dass wir jetzt irgendwo eine Feuerstelle suchen sollen und eine Asche aufsammeln sollen, aber prüfe deine Herzenshaltung beim Beten. Betest du einfach, weil du beten musst? Oder betest du, weil du dich mit der Bitte, die du an Gott richtest, identifizierst? Und das ist ein deutlicher Unterschied. Tatsache ist, wenn wir das Wort Gottes nicht studieren, erkennen wir nicht die Verheißung, die Gott für uns in dem Wort Gottes gegeben hat. Damit erkennen wir auch nicht den Willen Gottes. Deshalb wirst du nicht mit seinem Willen dich identifizieren. Und dem zu folgen, wirst du nicht nach seinem Willen beten, sondern nur noch nach deinem Willen. Die vierte praktische Anweisung lautet: habe die richtige Gotteserkenntnis. Als Daniel sich im Gebet an Gott wendet, so war seine Theologie, seine Lehre von Gott sehr bibeltreu. Daniel wusste, vor wem er ins Gebet tritt. Und deswegen sagt er auch hier im Vers 4: ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott. Daniel wusste, dass der Gott, zu dem er betet, groß ist. Dass er mächtig ist. Und im Vers 15 bringt er ja ein Beispiel: du hast mit starker, mit mächtiger Hand das Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt. Daniel wusste, dass sein Gott mächtig ist und dass er zu diesem Gott eben betet. Er wusste auch, dass sein Gott furchtgebietend ist. Das heißt, er ist majestätisch. Er ist der Herrscher über alle Herrscher. Er ist derjenige, der die Geschichte schreibt. Er ist derjenige, der die Schicksale der Menschen lenkt. Gott ist derjenige, der das Licht schafft, aber auch die Finsternis, um seine Ehre groß zu machen. Und deswegen, die Theologie der Vorstellung Daniels über Gott ist hier sehr stark. Im Vers 4 lesen wir weiter, wo er sagt, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahrt. Mit anderen Worten sagt Daniel, Gott, du bist treu. Du bist derjenige, der den Bund bewahrt. Im Vers 7, Vers 14 und Vers 16 spricht Daniel zu Gott, dass er gerecht ist. Du bist gerecht, Gott. Beachte, Daniel erteilt seine Theologie, sein Verständnis von Gott, wie er über Gott denkt, Gott selbst mit. Gott muss es nicht wissen, wie er ist, aber wir müssen uns im Gebet üben und unsere Theologie im Gebet Gott entgegensprechen. Beachte, als Jesus in dem Vater unser Gebet gesagt hat, unser Vater in dem Himmel. Er sagt, so sollt ihr beten. Gott weiß doch, dass er im Himmel ist. Wir müssen uns im Gebet das vor die Augen malen, dass Gott in dem Himmel ist und über alles herrscht. Die meisten Psalme sind Gebete und diese Gebete sind voll von Gottes Wesen. Weiter lesen wir im Vers 9, wo Daniel sagt, dass Gott barmherzig ist und er vergibt. Das waren alles Beschreibungen des Wesens, der Wesenszüge Gottes, die Daniel seinem Gott im Gebet gesprochen hat. So bete zu Gott und sage ihm, was du über ihn weißt. Je mehr das Wesen Gottes, seine Allmacht, seine Größe, seine Barmherzigkeit, dein Verstand einnimmt, desto mehr wirst du verstehen, dass du aus dir selbst nichts heraus tun kannst. Und damit kommen wir zum nächsten praktischen Punkt. Habe die richtige Selbsterkenntnis. Aus der Erkenntnis Gottes folgt die Erkenntnis seiner selbst. Und beachte, wie Daniel in Bezug auf sich selbst und auf das Volk spricht. In Vers 5 lesen wir, wir haben gesündigt. Und auch in den weiteren Versen immer wieder. Er sagt, wir sind diejenigen, die übertreten haben. Wir haben nicht auf die Stimme der Propheten gehört, durch die du gesprochen hast. Wir haben deine Worte missachtet. Wir haben dein Gesetz verachtet. Du aber hast Recht. Du bist aber im Licht. Du sollst Recht behalten. Und wir sind nur einfach Sünder. Habe die richtige Selbsterkenntnis im Gebet, wenn du zu Gott kommst. Oft beten wir in einem Gebet und sprechen nur über uns. Ich, mir, meins. Meine Familie, mein Haus, mein Auto, meine Situation, meine Gesundheit. Das sind selbstzentrierte Gebete, die ein falsches Menschenverständnis haben. Deine Gebeten müssen sehr viel mehr erfüllt werden in Bezug auf Gott mit du, dir, deins, als ich, mir, meins. Und das Letzte, was wir in dem Gebet Daniels lernen, und das ist eigentlich das Ziel des Gebets. Das soll unser größtes Anliegen sein im Gebet. Bei all unserer Not, bei all unseren Problemen, bei all unserer Schwachheit sollte das unser größtes Anliegen sein. Bete für die Herrlichkeit Gottes. Bete für die Herrlichkeit Gottes. Meistens, wenn wir im Gebet unser Herz vor Gott ausschütten, ist unser Hauptanliegen, dass Gott uns oder denjenigen, für den wir beten, ein Mensch, der uns vielleicht lieb und teuer ist, von der Not errettet. Die Menschen beten zumeist für ihre eigenen Zwecke. Doch was ist die wahre Not? Ja, die wahre Not ist, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Daniel erbittet um Erfüllung seines Gebets, um Gottes Willen. Lass uns diese Verse mal durchlesen. Im Vers 16 lesen wir, um all deiner Gerechtigkeit willen, sagt Daniel. In Vers 17, um des Herrn willen. In Vers 18, um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und in Vers 19, um deiner selbst willen, oh Gott. Merkst du, auf was Daniel das Gebet ausrichtet? Betest du auch so? Bist du imstande zu beten, Herr, bestätige dein Name unter den Völkern? Genau das tut hier Daniel. Lass nicht zu, dass dein Name verunehrt wird. Lass durch unsere Sünden deine Ehre und deinen Ruf nicht verderben. Herr, eigentlich geht es mir um dich in dem Gebet. Es geht mir viel weniger um mich selbst und um meine Not, als vielmehr um dich und um deine Ehre. Wie lehrte Jesus wiederum seine Jünger zu beten? Dein Name werde geheiligt. Das ist die wahre Not in unserem Leben. Nicht, dass ich gesund werde von meiner Krankheit. Nicht, dass ich dieses und jenes mir das widerfährt, weil ich es so möchte. Sondern, dass der Name Gottes in meiner Familie, in meinem persönlichen Leben, auf der Arbeit, wo ich mich befinde, und in meinen Nachbarn geheiligt wird. Und dass Gottes Name verkündigt wird. Bist du imstande, so zu beten, dass Gott die Dinge in deinem Leben so lenkt und die Dinge in dem Leben anderer Menschen, damit er verherrlicht wird? In Johannes 14 sagt uns der Herr Jesus: Bitte und du wirst empfangen. Damit was? Dass der Vater im Sohn verherrlicht wird. Das ist die eigentliche Not der Fürbitte. Achte das nächste Mal drauf, wenn du die Gemeindeliste vor dir hast und du wieder für einen Bruder, für eine Schwester oder für die Obrigkeit betest. Denke an die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort hinterlassen hat. Und bete und begründe dich auf die Verheißungen. Sage nicht so schnell, erlöse ihn von seinem Leid, sondern suche nach den Verheißungen Gottes. Beter sind Bibelstudenten. Du kannst nicht wirklich beten, wenn du deine Bibel nicht kennst. Wenn du die Bibel nicht kennst, so wirst du beten, aber es wird ein selbstzentriertes Gebet sein. Ein Gebet, welches auf deine Ehre abgezielt ist und nicht auf die Ehre Gottes. Jesus hat einmal in Johannes 15,5 gesagt: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn du diese Wahrheit begriffen hast, dann wirst du beten. Ich möchte kurz noch zusammenfassen. Wahre Fürbitte wird durch die Verheißung Gottes hervorgerufen. Sie ruht auf dem Willen Gottes und ist gekennzeichnet durch Leidenschaft. Sie enthält die richtige Lehre über Gott und über den Menschen. Und die Fürbitte zielt auf die Herrlichkeit Gottes ab. Und wenn wir so beten, dann wird Gott die Gebete erhören. Dieses Gebet wird Gott erhören. Dessen können wir uns sicher sein. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Eines Tages kam ein 5-jähriger Sohn von Moody, dem großen Evangelisten, in sein Arbeitszimmer. Und er steht einfach da, in dem Zimmer, während sein Vater an seinem Schreibtisch sitzt, vertieft ist in seinen Bibelarbeiten, in seinen Büchern, in dem Wort Gottes. Und der Junge sagt nichts, er steht einfach nur da. Und irgendwann mal kann sich der Vater nicht mehr konzentrieren und fragt den Jungen: Was willst du, Sohn? Und der Sohn sagt: Nichts. Ich möchte einfach nur da sein, wo du bist. Und ich denke, das ist in erster Linie das Gebet. Es ist nicht so, dass du unbedingt etwas willst, aber es ist so, dass du da sein willst, wo Gott ist. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, dass du zu uns geredet hast in deinem Sohn, in dem Wort Gottes. Herr, und unsere Bitte ist die gleiche, die die Jünger gehabt haben, als sie gesehen haben, dass Jesus die Nächte hindurch gebetet hat. Lehre uns beten. Zu deiner Ehre.